zu einem Umgang mit Zeit, zu einem neuen Umgang mit Zeit zu postulieren, scheint verwegen in einer Gesellschaft, in der bis heute das protestantische Arbeitsethos prägend ist oder zumindest stark nachwirkt. Ich bin deshalb sehr gespannt, was es mit dem Konzept Faulheit auf sich hat und inwiefern es zu einer geschlechtergerechteren und umweltverträglicheren Daseinsform beitragen kann. Doch zuerst noch ein paar Worte zu unserer Referentin, bevor ich ihr das Wort übergebe. Antje Schupp studierte Politikwissenschaft, Philosophie und evangelische Theologie in Frankfurt am Main. Sie ist freie Journalistin und Buchautorin. Ihr aktuelles Buch trägt den Titel Reproduktive Freiheit, eine feministische Ethik der Fortpflanzung. Sie publiziert Artikel und hält Vorträge zu feministischen, politischen, philosophischen und ökonomischen Themen und mischt sich engagiert und lustvoll in gesellschaftliche Debatten ein. Zudem unterhält sie verschiedene Blogs. In ihrem Hauptblog, Aus Liebe zur Freiheit, schreibt sie Texte zu aktuellen Debatten aus der Perspektive sexueller Differenz. Daneben hat sie noch ein paar kleinere Blogs, die ich auf der Website gelesen habe, wie zum Beispiel einen Gott-Blog, in dem sie Gedanken und Ideen rund um das Thema Gott sammelt. Sie bloggt aber auch gemeinsam, auch in Gemeinschaftsforen, wie zum Beispiel im Online-Forum bzw. Weiterdenken, das sie 207 mit initiiert hat. Sie ist zudem Chefredaktorin des Magazins Evangelisches Frankfurt und Offenbach. Und einigen von Ihnen ist sie sicherlich auch bekannt als Autorin von Beiträgen für die Zeitschrift Neue Wege. Hefte mit Artikeln, in denen Antje Schupp Beiträge geschrieben hat, liegen auf dem Stand draußen auf dem Tisch mit den Neuen Wegen auf. So, jetzt freue ich mich sehr, dass ich Ihnen, liebe Antje Schupp, das Wort übergeben kann.
Dank. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich hier eingeladen bin und sprechen kann über das Thema Faulheit, das ja nicht so mein zentrales Thema ist, sage ich mal, in meiner Arbeit, sondern das war halt eine Anfrage von Brief und ich habe dann gemerkt, wie spannend eigentlich das ist und wie viel da zu entdecken ist. Es klingt auf den ersten Blick so, denkt man, ja, einerseits, andererseits oder so. Aber ich glaube, da ist was dran, dass wir uns damit intensiver beschäftigen müssen und eine neue Zeitkultur brauchen. Oh, jetzt ist diese Uhr hier ausgegangen. Oder ihr winkt, wenn ich zum Ende kommen muss. Ah, okay. Die Zeit immer im Blick halten. Ich fange mit einem Gedicht an, vielleicht erkennen Sie es ja, wahrscheinlich einige. Der Mann muss hinaus ins feindliche Leben, muss wirken und streben und pflanzen und schaffen, erlisten, erraffen, muss wetten und wagen, das Glück zu erjagen. Wer weiß es schon? Schillers Lied von der Glocke, ein Lobgesang auf das bürgerliche Leben, entstanden an der Schwelle zum 19. Jahrhundert. Und dieser Arbeitsethos, der darin beschrieben wird, prägt uns heute noch mehr, als wir denken. Ich lese noch ein bisschen weiter vor, weil man es kaum so schön ausdrücken kann, wie es im Original ist. Da strömet herbei die unendliche Gabe. Es füllt sich der Speicher mit köstlicher Habe. Die Räume wachsen, es dehnt sich das Haus. Und drinnen waltet die züchtige Hausfrau, die Mutter der Kinder, und herrschet weise im häuslichen Kreise und lehret die Mädchen und wehret den Knaben und reget ohne Ende die fleißigen Hände und mehrt den Gewinn mit ordnendem Sinn und füllet mit Schätzen die duftenden Laden und dreht um die schnurrende Spindel den Faden und sammelt im reinlich geglätteten Schrein die schimmernde Wolle, den schneechten Lein und füget zum Guten den Glanz und den Schimmer und ruhet nimmer. Je mehr wir arbeiten, das war seit langem die Maxime der abendländischen Kultur, desto besser geht es uns, desto wohlhabender sind wir. Ohne Fleiß kein Preis. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Müßiggang ist aller Laster Anfang. Und auf den ersten Blick klingt das ja auch logisch. Je mehr man arbeitet, desto mehr hat man. Aber heute wird es eben zunehmend in Frage gestellt, ob diese Maxime, die eigentlich aus der Subsistenzkultur noch kommt, heute noch stimmt. Denn unser ständiges Schaffen und Streben droht, die Grenzen der physikalischen Welt zu sprengen. Oder wie es die britische Tageszeitung The Guardian kürzlich getitelt hat, ökonomisches Wachstum zerstört den Planeten. Auch die Nachhaltigkeitsforscherin an der Wirtschaftsuniversität Wien, Maya Hoffmann, sagt, Arbeit ist klimaschädlich, Menschen werdet fauler. Daher habe ich auch den Titel. Das ist also ein Zitat. Maximal 6 Stunden pro Woche, hat sie ausgerechnet, dürfte ein Mensch arbeiten, damit wir innerhalb des verbleibenden CO2-Budgets bleiben. 6 Stunden in der Woche, alles darüber ist klimaschädlich. Denn immer mehr geht halt einfach nicht. Wir müssen weniger machen, weniger bauen, weniger konsumieren, weniger reisen, weniger und mehr auf dem Sofa liegen. Bisher gab es, das ist eine neue Perspektive, bisher gab es natürlich auch schon Widerstand gegen diesen Appell zum Fleiß, aber der kam eher so von den Linken, von Kritikern des Systems. Berühmt ist zum Beispiel die Streitschrift »Das Recht auf Faulheit«, das Paul Lafargue, der Schwiegersohn von Karl Marx, 1880 veröffentlicht wird. Hat, also so lange sprechen wir schon über das Thema. Und im Gegenzug gegen diese faulen linken Hippies, die Nichtstuer und so weiter, warnten dann zum Beispiel in meiner Jugend Politiker vor den Gefahren, wie dem Freizeitpark Deutschland, Helmut Kohl zum Beispiel, oder spätrömischer Dekadenz, Guido Westerwelle, wenn wir uns noch daran erinnern. Heute sitzen die Jüngeren wegen des demografischen Wandels häufig am längeren Hebel und diese Idee, dass Faulheit besser ist für den Planeten, ist eine globale, ist keine, die nur hier bei uns in Europa ist. In China zum Beispiel macht seit einigen Jahren der Begriff Tangping die Runde. Tangping heißt sich hinlegende Verweigerung und ist sozusagen ein Begriff, ein Kennzeichen für die Generation der zwischen 1995 und 2010 Geborenen, also sehr junger Leute, von denen immer mehr versuchen, durch Konsumverzicht aus der harten Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt auszusteigen. Denn wenn man weniger braucht, muss man auch weniger arbeiten. Und auch aus Europa und den USA ist Ähnliches zu vermelden. Ökonomen haben das Phänomen The Big Quit getauft, also junge Arbeitskräfte, die ihren Job kündigen in Berufen, die anstrengend sind und wenig einbringen, zum Beispiel in Restaurants, als Flugpersonal oder in der Krankenpflege. Der Rückzug der Jungen aus der Tretmühle des Pflichtgefühls ist auch eine Reaktion darauf, dass der traditionelle Kapitalismus seine Versprechen immer weniger einhält. Also weder bietet er den Leistungsbereiten faire Aufstiegschancen, noch versorgt er uns verlässlich mit dem, was wir brauchen. Notwendige Dienstleistungen, wie zum Beispiel in der Krankenpflege, die Instandhaltung öffentlicher Flächen, gute Schulbildung für alle Kinder, werden ja nicht ausreichend erbracht. Wenn es sich betriebswirtschaftlich nicht mehr rechnet, wird auch an der Substanz gespart. Zum Beispiel in Deutschland schließen momentan ganz viele Altenpflegeheime, weil sie sich nicht mehr rechnen. Sie wurden umgestellt auf betriebswirtschaftliches Kalkül. Jetzt rentiert es sich nicht mehr und dann werden sie zugemacht. Auf der anderen Seite bietet die Karriereleiter auch denen, die sie erfolgreich erklimmen, nicht unbedingt mehr Sinnerfüllung. Und dafür gibt es zum Beispiel viel zu viele Bullshit-Jobs, wie der Kulturanthropologe David Kreber das genannt hat. Also Arbeitsplätze, die bürokratisch sind oder statusbezogen und nicht dazu, wo man mit dem, was man da tut, eben nicht dazu beiträgt, der Welt etwas Gutes zu tun. Und schließlich, das ist ein weiterer Faktor, dass dieses Thema jetzt in der Debatte ist, ist auch das Bewusstsein für unsere eigenen Grenzen gewachsen. Das Internet macht auch die Stimmen derjenigen sichtbar, die nicht so fit und leistungsfähig sind, wie das immer dargestellt wird. Long-Covid ist da ein Stichwort. MECFS, also eine Nervenerkrankung, die zu großer Müdigkeit führt. Fatigue-Syndrom, andere unsichtbare chronische Krankheiten. Es wird deutlicher, dass nicht alles, was von außen als faul erscheint, es auch wirklich ist, weil es womöglich Gründe gibt, warum Menschen nicht so leistungsfähig sind wie andere. Und an die Stelle einer klaren Unterscheidung zwischen gesund und krank ist das Bewusstsein eines Spektrums an unterschiedlichen Graden von Gesundheit und Krankheit getreten. Und das Bewusstsein auch dafür, dass wenn Leute faul erscheinen, sie womöglich Hindernisse haben, die wir nicht kennen. Aber trotz all dieser neuen Spuren, die vor allen Dingen von der jüngeren Generation vorgebracht werden, ist es doch immer noch eine Minderheit, die sich dem Schillerschen Imperativ zum Fleiß entziehen können. Einer aktuellen Studie des Deutschen Bundesinstituts für Berufsbildung zufolge ist 1/10 aller Beschäftigten arbeitssüchtig. Was bedeutet exzessiv lange Arbeitszeiten, übergroßes Arbeitspensum und schlechtes Gewissen an freien Tagen und auch die Unfähigkeit, sich in der freien Zeit zu entspannen, wenn man sie denn dann mal hat. Das Phänomen hat inzwischen sogar einen Namen, man spricht von Burn-on, und zwar in eben Fällen, wo beruflicher Stress eben nicht wie beim Burn-out in einen Zusammenbruch führt, sondern eben über lange Strecken aufrechterhalten werden kann. Also nicht alle, die exzessiv arbeiten, haben ja einen Burn-out, manche haben auch Burn-on. Warum ist es eigentlich so schwer, weniger zu tun? Einerseits ist das natürlich ein Zwang, eine Notwendigkeit. Darüber schreibt Theresa Bücker. Wir müssen Geld verdienen, wir müssen die Kinder versorgen, wir müssen einkaufen, putzen, waschen, pünktlich im Büro sein. Jedenfalls die meisten von uns. Es ist ja keine Wahl, dass man so viel arbeitet. Faulheit und Langsamkeit, und das ist so meine skeptische Einwände gegen die Appelle, wir doch sollten doch einfach eine neue Zeitkultur erfinden. Faulheit und Langsamkeit muss man sich leisten können. Ich komme darauf später nochmal zurück. Aber teils ist es natürlich auch soziale Prägung, und die liegt, sagen viele, immer noch an dem, was wir protestantische Arbeitsmoral nennen. Und zwar viele Leute nennen das so, auch die, die überhaupt nicht protestantisch oder auch nur religiös sind. Ich hatte tatsächlich kürzlich ein Gespräch mit einer Freundin, die eben in einem sozialen Beruf arbeitet und davon erzählt hat, dass sie immer mehr Fälle auf ihren Schreibtisch bekommt, die natürlich alle dringend sind. Und dass sie eben auch zur Arbeit geht, wenn sie eigentlich krank ist, weil sie sagt, sie kann sich schlecht krank melden, wenn sich die Fälle bei ihr so stapeln, und sagt als Erklärung, das ist meine protestantische Arbeitsmoral. Obwohl sie eben weder protestantisch noch überhaupt irgendwie religiös ist. Der Begriff geht, wie Sie vermutlich ja wissen, auf den Soziologen Max Weber zurück, und zwar auf das Jahr 1904 in seinem Buch Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, also zeitlich ziemlich genau zwischen Schiller und uns heute. Mein Vortrag geht so in 100er Schritten wie heute, 100 Jahre zurück, also Max Weber, nochmal 100 Jahre zurück war Schiller. In diesem Buch 1904 stellt Weber die These auf, dass erst durch die protestantische Arbeitsmoral Kapitalismus möglich gewesen wäre, weil sie Tugenden wie Fleiß, Verzicht und Sparsamkeit, weil dadurch Überschüsse entstanden sind, die man investieren konnte, und so konnte kapitalistischer Wachstum entstehen. Aber natürlich ist der Protestantismus in wirtschaftsethischer Hinsicht kein einheitliches Phänomen. Martin Luther zum Beispiel war zwar in der Tat der Ansicht, dass Berufsarbeit eine Form von Gottesdienst sein kann, also nicht den ganzen Sonntag frei, sondern nur 2 Stunden müssen reichen, aber trotzdem genoss er Vergnügungen aller Art und ausschweifende Feiern, gutes Essen, gute Musik und so weiter. Johannes Calvin hingegen wandte sich explizit gegen nutzloses Spaß haben und wollte sogar Gasthäuser verbieten. Und er interpretierte erfolgreiches Wirtschaften als vorwiegend individuelle Prosperität. Also wer selber reich ist, ist sozusagen ein guter Protestant. Und dieser calvinistische Einfluss verbreitete sich eben vor allen Dingen in den USA und prägte die marktliberale Wirtschaftsethik. Wer arm bleibt, war wohl nicht fleißig genug. Aus diesem Zweig des Protestantismus haben sich heute regelrechte Prosperity Churches entwickelt, also wo materieller Reichtum gepredigt wird als Belohnung für gottgefälliges Leben. Der deutsche Pietismus wiederum war ganz anders. Dort ging es nämlich ausdrücklich nicht um individuelles Fortkommen, sondern um Weltverbesserung. Ein guter Christ, schrieb August Hermann Francke, der theologische Gründervater des Pietismus, ein guter Christ möge sein ganzes Leben Gott zu ehren und seinem Nächsten zum Dienst und Nutzen führen. Er gründete 1698, also 100 Jahre vor Schiller, jetzt sind wir schon 400 Jahre zurück von uns, er gründete 1698 in Halle die sogenannten Frankischen Stiftungen und bildete dort gemeinwohlorientierte, kulturelle, wissenschaftliche und pädagogische Institutionen aus. Und die sollten eben einen klaren Gegenpol zu Privateigentum und individuellem Wohlstand bilden. Also Calvinismus ist eher individuelle Prosperität, Pietismus eher kollektiver Wachstum, kollektiver Wohlstand. Und ohnehin ist fraglich, ob Protestantismus wirklich der entscheidende Faktor ist. Webers These ist zum Beispiel stark von antikatholischen Vorurteilen geprägt. Anfang des 20. Jahrhunderts war auch zum Beispiel in Frankfurt. Frankfurt war eine protestantische Stadt. Und da sagte man, also die Protestanten schaffen das Geldraum, die Katholiken sind alle faul. Das waren nämlich eher die ländlichen Leute, die reingekommen sind. Also solche Vorurteile spielen auch eine Rolle. Und natürlich war auch der Protestantismus nicht die erste Kultur, die Leute zu Fleiß angetrieben haben. Also Fleiß, das Lob auf Fleiß und harte Arbeit war schon immer eine Form der Herrschaft, die auch dazu diente, das Volk zu disziplinieren. Denn wer arbeitet, kommt nicht auf dumme Gedanken und zettelt am Ende noch eine Revolution an oder so. Also Arbeit als Revolutionsverhinderungsmaßnahme. Und was auch häufig übersehen wird, ist, dass der Schwerpunkt von Webers Argumentation eigentlich gar nicht auf dem Fleiß und dem Arbeitseifer liegt, das, was heute rezipiert wird, sondern eben auf der Sparsamkeit. Also es wird laut Weber im Protestantismus nicht gearbeitet, um Wohlstand und Genuss zu ermöglichen, um mehr zu haben, um mehr verbrauchen zu können, sondern die protestantische Arbeitsethik betrachtet die Früchte der Arbeit eben als Kapital. Das Erwirtschaftete wird gerade nicht verbraucht, sondern reinvestiert. Und damit ist in dieser Logik ist also Faulheit nicht mehr nur eine individuelle Angelegenheit, nach dem Motto, wenn ich keinen Kuchen backe, kann ich auch keinen essen, sondern es ist schädigt die Gemeinschaft. Wenn ich keinen Kuchen backe, haben wir kein Kapital zum Verkaufen und können unsere Gemeinschaft nicht prosperierend machen. Und deswegen auch dieser Spruch, faule Menschen stehlen dem lieben Gott die Zeit. Und damit sind wir eben auch bei der Frage, wem gehört eigentlich unsere Zeit? Gehört unsere Zeit uns selbst? Wir haben ja alle 24 Stunden am Tag. Also Zeit ist ja das am gerechtesten verteilte Gut auf der Welt, weil alle Menschen haben 24 Stunden am Tag. Wie kann also sowas ungerecht werden? Es wird deshalb ungerecht, weil es eben die Idee gibt, dass unsere Zeit gar nicht uns selbst gehört, sondern teilweise auch anderen, dem lieben Gott oder eben anderen Menschen, die Anspruch auf unsere Zeit haben. Und genau dieser Aspekt, also die Idee, dass fromme Menschen ihre eigene Zeit, ihre Arbeitskraft und ihre Energie dem Nutzen der Welt zur Verfügung stellen müssen und nicht selbst für sich behalten dürfen, das ist die Idee, die europäische Gesellschaften bis heute prägt. Und zwar trotz aller Säkularisierungen, auch sozusagen die ganze Gesellschaft, das hängt gar nicht mehr damit zusammen, ob jemand religiös ist oder nicht. Die Philosophin Dorothee Markert hat in ihrem Buch Lebenslänglich besser, das finde ich so schön, Lebenslänglich besser, eine direkte Linie gezogen von den pietistischen Traditionen zum moralisch durchzogenen politischen Aktivismus. Denn ihr ist nämlich aufgefallen, dass es große Parallelen gibt zwischen diesen pietistischen Traditionen und dem Sozialismus. Beide ordnen nämlich das persönliche Vergnügen dem Gemeinwohl unter, rufen zu Verzicht und Einsatz für andere auf. Und dieser Umweg über den Sozialismus hat es laut Dorothee Markert möglich gemacht, dass sich eben tiefe Überzeugungen des Pietismus eingewurzelt haben und heute eben vor allen Dingen in linken und aktivistischen Milieus noch virulent sind. Denn schließlich geht es da auch wieder darum, die Welt immer besser zu machen und selbst dabei mit gutem Beispiel voranzugehen. Also diese linke Tradition, auch das ist nicht auf den Protestantismus beschränkt, zum Beispiel bei der anarchistischen Philosophin und Aktivistin Simone Weil, die ja alles andere war als protestantisch, sie war, wenn überhaupt, katholisch und jüdischer Herkunft, aber auch sie hat Faulheit als die größte Sünde bezeichnet, weil wenn ich faul bin, verschwende ich die Zeit, die ich nutzen könnte, um die Welt besser zu machen. Und tatsächlich ist es so, dass wir gegen offene Herrschaftsausübungen, also ich glaube, dieser Shift über den Sozialismus hat es auch ermöglicht, dass diese Kultur so stabil ist, weil gegen Herrschaft, also wenn irgendein König kommt und sagt, ihr müsst 20 Stunden am Tag arbeiten, damit ich reich werde, das sagen wir alle, nee, machen wir nicht. Aber wenn jemand kommt und sagt, ihr müsst die Welt retten, ja, wir haben noch 3 Tage, so, um das Klima zu retten und dann ist alles zu spät oder so, ja dann, oder so und so viele Leute verhungern und da kannst du doch nicht irgendwie auf dem Sofa liegen bleiben. Das ist was immer noch an unserer Moral geht. Diese Anrufung, dass wir jede Minute, jede Sekunde unseres Lebens sinnvoll nutzen müssen. Und die steckt eben auch bei denen drin, die der Religion längst den Rücken gekehrt haben. Und eine Folge davon ist, dass wir auch alles, was wir tun, umdefinieren. Also sogar Phasen der Erholung und der Ruhe interpretieren wir im Hinblick auf ihre Nützlichkeit. Zum Beispiel sagen wir, Urlaub, ich muss meinen Urlaub fahren, damit ich wieder arbeitsfähig werde. Ja? Oder der Spaziergang am Nachmittag, den erlaube ich mir, weil es meine Fitness steigert. Oder wenn ich, manche sagen sogar, sie gucken Netflix-Serien als Bildungsprogramm, damit sie eine andere Sprache lernen oder sowas. Also mir Self-Care, ja, also faul sein ist nicht mehr faul sein, sondern Self-Care. Hauptsache, wir verplempern die Zeit nicht, sondern wir brauchen sie für was Sinnvolles. Und deswegen finde ich das Buch von Nadja Shehadeh, Anja, so gut. Das heißt Anti-Girlboss, also es geht eigentlich gegen diese Anforderung an Frauen, ökonomisch zu performen und auch sich reinzuhängen, diesen Lean-In-Feminismus, sagt sie, nein. Und der Untertitel heißt, den Kapitalismus vom Sofa aus bekämpfen. Weil sozusagen die Frage eben genau auch ist, nicht die berufliche Anstrengung nur fürs eigene Fortkommen oder das Engagement für die bessere Welt, steht eben unter diesem hohen moralischen Imperativ, eben gerade weil der Zeithorizont für unsere Probleme so knapp geworden ist. Also gerade heute kam ja die Meldung von irgendeiner Gruppe von Wissenschaftlern, die jetzt gesagt hat, okay, vergesst, Pariser Klimaeinkommen wird nicht eingehalten, es ist zu spät, die Kipppunkte werden kommen. Also dieser Zeithorizont durch die Klimakatastrophe, das ist ja auch wirklich was Neues, das wir bisher nicht hatten. Bisher hatten wir ja alle Zeit der Welt, auch für die Revolution. Ja, kommt sie heute nicht, kommt sie in 100 Jahren, kommt sie in 200 Jahren und plötzlich haben wir diesen knappen Zeithorizont, um die Welt zu retten. Aber vielleicht, wir haben auf unserem Klo so einen schönen Spruch hängen von dem Filmregisseur Ari Kaurismäki, der sagt sozusagen, wenn eh alle Hoffnung verloren ist, gibt es auch keinen Grund mehr für Pessimismus. Vielleicht ist das sozusagen schon die genau. Aber auch unabhängig, also das waren jetzt halt alles die Bereiche, wo wir es in unserer eigenen Hand haben, wo wir entscheiden sozusagen, wo es eine soziale, moralische, kulturelle Überbau gibt. Aber es gibt eben auch wirklich äußere strukturelle Faktoren, die Menschen keine Zeit lassen. Und wie fleißig jemand sein muss und wer sich Müßiggang leisten kann, ist eben eine Frage der sozialen Position, vor allen Dingen zwischen Frauen und Männern. Vor allen Dingen von Frauen wird in fast allen kulturellen Milieus rastlose Tätigkeit und Aufopferung für andere erwartet. Und das schildert besonders eindrücklich Simone de Beauvoir in einem Roman, der kürzlich erschienen ist, aus ihrem Nachlass, also nicht, dass sie wieder auferstanden ist, aber aus ihrem Nachlass ist ein bisher unveröffentlichter Roman verlegt worden, der heißt Die Unzertrennlichen. Und die Protagonistin ist das alter Ego von Beauvoirs jung verstorbener Jugendfreundin Sasa. Und die wird von ihrer streng katholischen Mutter permanent beschäftigt gehalten, sodass ihr eben keine freie Minute bleibt. Und Beauvoir erzählt die Geschichte dieser lebenslustigen, klugen und originellen jungen Frau, der es eben verweigert wird, eine eigene Persönlichkeit auszubilden, weil sie dauernd für andere da sein muss. Und auch heute sind eben Frauen durch die Care-Arbeit oft dermaßen beansprucht, also vor allen Dingen natürlich Frauen in dieser Sandwich-Periode des Lebens, wo sie Kinder haben und vielleicht ältere Leute noch mitversorgen müssen, dass sie eben kaum zu was anderem kommen. Die Basler Geschlechterforscherin Franziska Schutzbach hat das die Erschöpfung der Frauen genannt, als ein Phänomen. Wir sind permanent erschöpft, also nicht ich, aber viele Frauen, also die Frauen, die in dieser Lebensphase sind, permanente Erschöpfung. Und eben auch Theresa Bücke hat das jetzt eben zu einem theologisch, zum zeitgeschichtlichen, politischen Programm gemacht. Wer hat Zeit und wer verfügt über seine Zeit? Und natürlich verlaufen diese Achsen nicht nur zwischen Frauen und Männern, aber trotzdem fragt man sich ja, warum haben eigentlich Frauen so viel weniger Zeit, obwohl doch Männer mehr Erwerbsarbeit machen? Und tatsächlich gibt es ja unter Frauen, vor allen Dingen unter jungen Müttern, diesen ganz fürchterlichen Begriff, Me-Time, der eben genau das suggeriert. Ich habe eine Stunde am Tag Me-Time, das ist die Zeit, in der ich mal was mache, was ich machen will, ein Buch lesen oder sowas. Das heißt aber, die anderen 23 Stunden am Tag sind nicht meine Zeit, das sind die Zeit, die gehört anderen. Und ich glaube, das hängt mit dieser alten pietistischen Vorstellung zusammen, dass meine Zeit nicht meine Zeit ist. Und wer männlich sozialisiert ist, lehnt das vielleicht eher ab. Und man fragt sich ja immer, warum können Männer diesen Ansprüchen eher was entgegensetzen und sagen, nee. Ja? Und ich glaube, dass da was dran ist, dass Männer es so sehen, 24 Stunden sind meine Zeit und wenn ich was für andere tue, ist das nett von mir, dann gebe ich was her, freiwillig. Ja? Wobei Frauen ist es anders, wenn ich eine Zeit mal für mich verwende, dann ist das die Me-Time. Und das Normale ist eben nicht Me. Und ich glaube, dass sich hier seit Schiller eben was verschoben hat. Bei Schiller haben wir ja noch gesehen, da geht diese Anforderung ja an beide, an den Mann und an die Frau, nur eben in unterschiedlichen Arbeitsbereichen. Und ich glaube, der Bedeutungsverlust der Kirchen spielt hier eine Rolle, weil nämlich die Männer sich von diesem Imperativ des immer tätig sein müssen lange entfernt haben und heute diesen säkularen, neoliberalen Gestus angenommen haben, der lautet, ich mache nur das, was sich für mich rentiert. Der innere Imperativ der Frauen ist aber noch weitgehend intakt. Und zwar nicht deshalb, weil die Frauen religiöser sind, sondern weil ich glaube, dass der Kern dieses Imperativs bei Frauen eben nicht die protestantische Arbeitsmoral war, sondern der Imperativ, der auf das römische Recht zurückgeht, nämlich Mater Semper Certa Est, da bin ich jetzt bei der reproduktiven Freiheit und meinem eigentlichen derzeitigen Thema. Die Mutter ist immer sicher. Die Mutter ist immer sicher bedeutet, die Care-Verantwortung von Frauen ist in ihrer Biologie begründet. Sie haben geboren und deshalb müssen sie sich kümmern. Und diese Logik, dass Care-Verantwortlichkeiten aus der Biologie abgeleitet werden, haben wir eben nicht nur bei Kindern, sondern haben wir auch bei der Versorgung der älteren Menschen. Da geht es auch auf die Biologie. Verantwortlich für die Versorgung pflegebedürftiger Menschen sind immer die biologischen Familienangehörigen und zwar vor allem die weiblichen. Das heißt, der Mater Semper Certa Est Imperativ bedeutet, wenn du eine biologische Frau bist und geboren hast, dann ist deine Zeit nicht mehr deine, sondern die Zeit der anderen Menschen, die mit dir biologisch verbunden sind. Und das haben Männer nicht, diese Art von Verantwortung. Das heißt, anders als zu Schillers Zeiten, die eben noch von der Substanzökonomie geprägt waren, ist die heute die Frage, die wir haben, nicht die, wie viel arbeiten wir, sondern was arbeiten wir und warum, und zwar sowohl individuell als auch gesellschaftlich. Denn die Überschrift werdet fauler, die stimmt eben nicht. Die stimmt nur für den Teil, wo wir kapitalistisches Wirtschaften betreiben, also bei der Produktion von Zeug, beim Reisen, beim immer mehr Machen von Dingen, die man konsumieren kann und so weiter, da sollten wir fauler werden. Aber was die sozialen Verpflichtungen angeht, die Care-Notwendigkeiten, oder, da dürfen wir natürlich um Gottes Willen nicht fauler werden, weil diese Arbeiten müssen ja gemacht werden. Da müssen wir fleißiger werden, aber eben nicht auf die Weise, wie die Frauen fleißig sind, dass sie glauben, sie könnten nicht anders. Ich fand die Schweizer Schriftstellerin Annette Hug, die Sie vielleicht kennen, ich habe mich kürzlich kennengelernt, wir waren zusammen bei einer Veranstaltung, da hat sie genau das geschildert und sie hat es genannt, wir leben in einer Ökonomie der Erpressung. Und das ist das, worunter die Frauen sozusagen leiden und warum sie sich ihre Zeit nicht nehmen können, weil die Ökonomie der Erpressung funktioniert so, wir als Gesellschaft sorgen für ganz viele Sachen nicht und wenn du, Frau, das nicht machst, dann sind eben deine alten Eltern nicht versorgt, dann sind deine Kinder nicht gebildet und so weiter. Wir erpressen die Frauen damit, dass es einfach niemand anders macht. Und wenn ich mit bedürftigen Menschen zu tun habe und für die ist nicht gesorgt, ja, was soll ich denn dann machen, außer die Arbeit? Ja? Ich habe das immer ein schönes Beispiel dafür, wir haben ja auch eine Ethik, unsere Ethik besteht ja darin, in der Ethik der Anwesenheit, also ethische Verantwortlichkeit entsteht durch die Anwesenheit in einer Situation. Und das Bild ist, wir laufen um einen Teich und ein Kind fällt ins Wasser. Wer ist dafür zuständig, dieses Kind zu retten? Die Person, die da ist. Ja? Das Dasein bedeutet, ich bin verantwortlich. Und die einzige Möglichkeit, dass ich nicht dafür verantwortlich bin, dieses Kind aus dem See zu holen, ist, dass da jemand anders ist, der es besser kann und es macht. Und wenn da niemand anderes ist, der es besser kann und es macht, bin ich zuständig. Ja? Dann kann ich nicht sagen, aber weiß ich nicht, ich habe gar keinen Rettungsschwimmer oder eigentlich müsste doch jemand zuständig sein. Und das ist eben der große Unterschied zwischen der Verantwortlichkeit einer Gesellschaft und der Verantwortlichkeit in individuellen, familiären Beziehungen für Care. Und das bringt diesen Kuddelmuddel zusammen. In dem Moment, wo ich familiäre, persönliche Care-Verantwortlichkeit habe, bin ich nicht mehr Herrin meiner Zeit. Ich kann nicht Nein sagen, es sei denn, die Gesellschaft hat eine andere Lösung vorgesehen. Und das ist genau die Stelle sozusagen, wo wir politisch ansetzen müssen. Wir müssen Zeit verstehen als etwas, was allen Menschen gehört, und wir müssen verstehen, dass niemand von Natur aus dafür zuständig ist, etwas zu machen. Und dass immer dann, wenn wir uns darauf verlassen, dass das geschieht, wir die betroffenen Menschen letzten Endes erpressen. So, und dann kann man fragen, ist das eigentlich nicht vielleicht schlimmer als das, was Schiller da geschildert hat? Ich habe das ja am Anfang extra deshalb vorgelesen, weil wir alle sagen, oh, Schiller, so lange her, da sind wir lange drüber hinweg. Das sind wir aber nicht. Zum Schluss möchte ich noch auf ein anderes Buch hinweisen, und zwar auf das ganz neu erschienene Buch der Philosophin Eva von Redeker, Bleibefreiheit heißt das. Und sie hat da drin einen Begriff geprägt, der mich sehr elektrisiert hat, weil ich schon immer auf der Suche bin nach einem anderen Wort für Care-Arbeit, weil dieses Wort Arbeit irgendwie diesem Care-Tätigsein nicht entspricht. Aber wir haben natürlich im Feminismus immer das als Arbeit qualifiziert, um es aufzuwerten, um zu sagen, es ist genauso wichtig wie Autos bauen, es ist auch richtige Arbeit. Seit ich selber Care-Verantwortung trage für meine Eltern, frage ich mich manchmal, ist das tatsächlich so? Weil ein großer Teil der Zeit, den man damit verbringt, ist ja doch einfach nur Zeit, wo man dabei sitzt und zuschaut und wartet und ermöglicht, dass etwas passiert. Also es ist gar nicht so viel tun. Und das Problem an der Professionalisierung und Betriebswirtschaftlichung von Care-Arbeit ist ja auch, dass versucht wird, diese Tätigkeit wie ein ökonomisches Programm zu organisieren, also ähnlich wie in der Fabrik, das effizienter zu machen, in Abläufe einzuteilen. Und dadurch geht ja, wie wir alle wissen, Qualität verloren in der Situation. Und deshalb fand ich bei ihr, und der alternative Begriff ist natürlich Reproduktion aus dem marxistischen Diskurs, eine Produktion und Reproduktion. Das ist eine, finde ich, völlig falsche Unterscheidung und es führt auf eine falsche Fährte, weil es ja zum Beispiel bei der Pflege von älteren Menschen nicht um Reproduktion von Arbeitskraft geht. Da wird ja, also das so kann man noch, wenn man Kinder erzieht, kann man das so nennen, oder wenn man Menschen, die arbeiten gehen, wenn man denen was kocht und ihre Wäsche wäscht, da kann man sagen, das ist Reproduktion von deren Arbeitskraft. Aber wenn ich, meine 90-jährige Schwiegermutter besuche, da ist keine Reproduktion von Arbeitskraft mehr. Ja, die wird nicht mehr irgendwann jung und was zum Bruttosozialprodukt beitragen. Das ist sozusagen letzten Endes verschwendete Arbeit. Ja, das bringt ja gar nichts. Also diese Frage Reproduktion hat mir auch nie gefallen. Und Eva von Redeker bringt jetzt den Begriff der Regeneration ein und verbindet an dieser Stelle feministische Überlegungen zur Care-Arbeit mit klimapolitischen Überlegungen zur Ökologie. Denn Reproduktion ist ja etwas, was eigentlich mehr oder weniger von selbst geschieht, wenn man es zulässt. Und das Problem, sagt sie, unserer Klimakrisen liegt daran, dass wir einfach nicht warten können, bis sich die Dinge regenerieren, sondern sie schneller verbrauchen. Und wenn wir sie schneller verbrauchen, machen wir uns selber Arbeit. Also eigentlich müssten wir auf der Erde gar nicht viel arbeiten. Wir könnten einfach warten, bis alles gewachsen ist und mal hier ein bisschen da schneiden. Aber wir kämen mit 6 Stunden in der Woche wahrscheinlich hin, wenn wir nur so viel verbrauchen würden, wie es sich tatsächlich regeneriert. Das machen wir aber nicht. Wir verbrauchen alles auf einmal. Also Millionen von Jahren ist die Kohle sozusagen zusammengequetscht worden und in 100 Jahren haben wir sie alle verpulvert. Und das führt natürlich dazu, dass wir die Regeneration, die die Erde eigentlich von selbst macht, erarbeiten müssen. Also wir machen uns damit selber Arbeit. Und weil wir nicht die Zeit lassen für die Regeneration, weil wir die Regeneration nicht ermöglichen. Und dieser Zeitfaktor, und das ist eben sozusagen, das macht uns müde. Das ermüdet uns mehr, als wir eigentlich müde sein müssen. Und vor allen Dingen ist eben ihre These, dass diese Ermüdung, die unsere Generation spürt, die Leute, also die vielen Generationen eigentlich, die heute leben und eigentlich noch ein bisschen Horizont vor sich haben und gerne auch noch länger leben würden als noch 20 Jahre und die vielleicht auch gerne eine Erde hätten, wo vielleicht ihre Kinder auch noch leben können oder gar die Enkelkinder, die sind deshalb müde durch dieses Burnout des nahen Zeithorizonts, weil das, was wir tun, so sinnlos erscheint angesichts dieser Situation. Weil wir, also ermüdend ist, wenn man zuschaut, wie etwas schlecht gemacht wird. Und das wissen wir, und das ist der Punkt, wo sich KlimaaktivistInnen und Pflegekräfte treffen. Auch die meisten Pflegekräfte sind ja nicht ermüdet von ihrer Arbeit und kündigen den Beruf, weil sie diese Arbeit nicht schön finden, weil sie diese Arbeit nicht, die kündigen auch nicht, weil sie dazu wenig verdienen. Die kündigen deshalb, weil die Arbeitsbedingungen so sind, dass sie die Arbeit nicht gut machen können. Dass sie also huddeln müssen, dass sie sich nicht auf die Leute einlassen können, dass sie schlechte Sachen machen müssen. Und das ist sozusagen Zeitdruck in Bezug auf Regeneration, verschlechtert die Qualität und deshalb verschlechtert es auch die Arbeitsbedingungen und dann wird man faul, weil man keine Lust mehr hat, das zu machen. Dann macht man die Sachen nicht mehr gerne und aus Inspiration, sondern nur, weil man muss oder weil man dafür bezahlt wird oder weil der Chef einen sonst schimpft oder was auch immer. Also aus diesen ganzen Gründen, die uns erschöpft und ermüdet sein lassen. Also Regeneration als ein Begriff, der sozusagen die Faulheit mit der Tätigkeit versöhnt. Regeneration heißt, wir schauen dabei zu, wie etwas passiert. Und das wäre sozusagen, ich will keine Lösung haben, aber der Vorschlag, dass wir darüber nachdenken, ist dann wirklich Faulheit und Fleiß der richtige Gegensatz? Oder ist nicht gar nichts tun und hektisch irgendwas Sinnloses tun, nicht letzten Endes zwei Seiten derselben Medaille? Und wir brauchen die Faulheit und die Aufmerksamkeit dafür, wenn wir auf etwas keine Lust haben, wenn irgendwas kommt und ich sage, warum muss ich das schon wieder machen? Dann könnte das ein Hinweis darauf sein, dass wir diese Ermüdung spüren, die aus der Sinnlosigkeit kommt, die daraus kommt, dass es eigentlich ein Bullshit ist, den ich da machen muss. Und dann ist es vielleicht sozusagen, vielleicht ist dieses Begehren, meine eigene Lust oder Unlust, etwas zu tun, wahrzunehmen, der Schlüssel, der uns dabei hilft, die Bullshit-Arbeiten von den sinnvollen Arbeiten zu unterscheiden oder die Bullshit-Umstände, unter denen wir arbeiten müssen, von den guten Umständen zu unterscheiden. Also rastloses Schalten und Walten ist nicht das, was wir brauchen, aber bewusstes Begleiten von Regeneration und Ermöglichen von Regeneration. Und ich ende jetzt sozusagen mit einer Korrektur, die ich dann an Schiller vornehme. Ich glaube, dass Schiller mit seinem Gedicht einen falschen Eindruck von dem vermittelt, was Hausfrauen eigentlich tun. Die sind nämlich nicht so emsig wie in der Fabrik, dass sie sozusagen ohne Pause irgendwas machen, sondern wissen Sie, wie lange es dauert, bis man gute Zwiebeln geschmort hat? Das dauert mindestens 20 Minuten. Und wenn man gutes Essen kochen muss, muss man die Geduld haben, 20 Minuten dazu am Herd zu stehen und dabei zuzuschauen, wie die Zwiebeln ganz, ganz langsam schmurgeln. Und wenn man das beschleunigt, dann hat man sie in 2 Minuten verbrannt und das Essen schmeckt. Man kann das natürlich essen, aber das war dann Bullshit-Zwiebeln gebraten. Ja? Und diese Fähigkeit, sozusagen so faul zu sein, dass ich 20 Minuten brauche, um ein paar Zwiebeln angebraten zu haben, das ist sozusagen die Kunst der Faulheit. Vielen Dank.